Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es wird in Sachen Corona getestet, getestet und immer noch getestet. Die Labore kommen kaum hinterher, die Wartezeiten steigen und die Gesundheitsämter sind überlastet. Aber liefern all diese Tests auch die richtigen Informationen? Es ist nämlich gut möglich, dass ein Test positiv ist, die Person aber trotzdem gar nicht ansteckend. Wir wollen darüber reden, wo wir bei den Corona-Tests stehen. Und diese Frage will ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin klären. Volkert, erst einmal die generelle grundsätzliche Frage, was gibt es denn alles für Testmöglichkeiten?
Ja, da gibt es im Grunde drei Varianten. Der erste, das ist die Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR. Die reagiert auf das Erbgut von SARS-CoV-2 und die PCR, die ist extrem empfindlich, der entgeht gar nichts. Die zweite Gruppe, das sind die Antigentests. Die weisen nicht das Erbgut nach, sondern die Eiweiße des Virus, die Proteine. Nicht ganz so empfindlich. Dafür können solche Tests sehr schnell sein. Der große Hersteller Roche Diagnostics hat gerade einen Test entwickelt, der liefert schon nach einer Viertelstunde ein Ergebnis. Solche Tests gibt es auch von anderen Firmen natürlich. Und Schnelltests gibt es auch noch für eine dritte Variante der Tests. Die gehen auf die Antikörper, also nicht auf das Virus, sondern die Reaktion des Körpers wird sich angeschaut. Also eine akute Infektion entdeckt man so nicht. Man blickt in die Vergangenheit. War diese Person schon mal infiziert? Die spielen im Moment vor allem für wissenschaftliche Studien eine Rolle, weniger fürs aktuelle Infektionsgeschehen.
Der Goldstandard bei den Testmöglichkeiten ist ja PCR, Polymerase-Kettenreaktion. Jetzt wird auf einmal gesagt, die kann auch überempfindlich sein. Wie das?
Ja, die PCR, die ist entwickelt worden, um eine Frage zu beantworten, nämlich ist Erbgut, zum Beispiel von SARS-CoV-2, da oder nicht, ja oder nein? Dafür verdoppelt die PCR kleinste Spuren immer und immer und immer wieder in vielen, vielen Zyklen. Aus einem Virenerbgut werden 2, 4, 8 und dann schnell viele, viele Millionen. Und da kann man eben winzigste Spuren nachweisen. Das ist gerade am Anfang einer Infektion sehr wichtig. Die Laborärzte erkennen so sehr früh, ob sich da was anbahnt. Aber am Ende der Infektion wird diese Empfindlichkeit zum Problem. Dann schwirren im Rachen vielleicht nur noch Bruchstücke von SARS-CoV-2 rum. Die sind kaputt, können sich nicht mehr vermehren. Aber trotzdem reagiert diese extrem empfindliche PCR. Sie weist eben eine Infektion nach und nicht, ob jemand noch ansteckend ist. Das konnte auch in exakten Versuchen nachgewiesen werden, dass sich bei Patienten kein aktives Virus mehr isolieren ließ, aber die PCR noch Tage weiter positiv blieb.
Christian Drosten hat in seinem ersten Podcast nach der Sommerpause ja auch über das Thema Isolation und Entlassen nach der Isolation gesprochen. Und er schlägt da vor, den sogenannten CT-Wert als Kriterium anzugehen. Was ist das schon wieder?
Ja, CT, das steht für das englische Cycle Threshold. Das kann man vielleicht mit Schwellenzyklus übersetzen. Zyklus, das sind diese Verdopplungszyklen in der PCR. Und wenn man sich die Ausdrucke anguckt der Maschinen, dann ist da erst nichts zu sehen. Und nach 10, 20, 30 Runden, dann schießt diese Kurve plötzlich steil nach oben. Und wann genau sie nach oben schießt, das hängt mit der Menge vom Ausgangsmaterial ab. Und auch vom Laborverfahren, muss man sagen. Also dieser CT-Wert, wenn der hoch ist, dann war nur ganz wenig Virus vorhanden und umgekehrt. Und die New York Times berichtet aus den USA, dass der Großteil der PCR-Tests dort auf solch hohen CT-Werten beruht, also auf ganz wenig Virus. Und deshalb wird diskutiert, ob man da vielleicht sagen sollte, wenn der CT-Wert über 30 ist, dann sollte man das generell negativ werten. Das ist aber aus zwei Gründen problematisch. Erstens, zu Beginn der Infektion ist auch nur wenig Virus vorhanden. Trotzdem kann die Person dann in den nächsten Tagen ansteckend werden. Also diese hohen CT-Werte sind im Grunde nur von Bedeutung, wenn die Infektion schon bekannt ist und es darum geht zu entscheiden, ob diese Person noch weiter isoliert werden muss. Zweitens, dieser Wert von 30, das ist eher so eine Daumenregel, klingt halt besser als 27 oder 32. Und Christian Drosten verweist darauf, dass auch unterschiedliche PCR-Systeme etwas unterschiedliche CT-Werte liefern. Er schlägt deshalb vor, nicht auf diesen CT-Wert zu gucken, sondern zu gucken, wie viel Viren waren eigentlich im Abstrich. Und 1 Million Viren klingt viel, aber da sagt er, das reicht eigentlich nicht für eine Infektion und das kann er, das versucht er gerade an seinem Labor in der Charité auch zu standardisieren, damit man das mit jedem PCR-System auch durchdeklinieren kann.
Und wie hoch wäre der Aufwand für die Labore, diesen CT-Wert mit anzugeben?
Das wird eigentlich schon mit erhoben, aber es wird eben nicht immer weiter gemeldet. Das hat eine Umfrage der Tagesschau jetzt ergeben. Das ist auch wirklich nicht so einfach, das zu interpretieren. Und deshalb arbeitet man jetzt beim Robert-Koch-Institut dran, das alles neu zu bewerten. Arbeitet da auch mit Christian Drosten und den Laborärzten zusammen. Denn letztlich können erst, wenn das alles in offiziellen Vorgaben gefasst ist, auch wirklich mit so einem Test, mit der dann auf diesem CT-Wert oder auf der Virenmenge beruht, auch umgegangen werden. Also da ist noch ein bisschen, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Bis dahin weiß man dann vielleicht auch was über diese Antigentests, die jetzt ganz schnell Ergebnisse liefern. Da muss man allerdings auch sagen, das ist nicht so einfach, die umzusetzen. Da gibt es im Moment zwar eine Begutachtung, aber noch keine klinischen Studien. Die werden wir auch noch abwarten müssen.
Überempfindlich. Mein Kollege Volkhard Wildermuth über Probleme mit dem PCR-Corona-Test und mögliche Alternativen.